Wir müssen auch alle was an Prävention machen. Es kann nicht mehr so sein, dass man sagt, naja, ich lebe mein Leben so, wie ich möchte und am Ende, wenn ich krank bin, müssen andere dafür sorgen. Das werden wir auf Dauer so nicht mehr machen können.
Dass die Gesellschaft altert und dass wir einen demografischen Wandel haben, ist ja klar. Ich glaube, das ist auch eigentlich klar, aber auf der anderen Seite ist es vielen auch nicht klar. Und das in Kombination mit einem Fachkräftemangel, das wird wirklich zu einer großen, großen Herausforderung. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle wirklich sehen, dass in 10, 20 Jahren die Menschen, die den Beitrag bezahlen, weniger werden und die Menschen, die aber gesundheitlich versorgt werden müssen, deutlich steigen. So, und diese Schere geht auseinander. Das gepaart mit dem Fachkräftemangel, da bin ich auch bei meiner Geschäftsführerin, das können wir sicherlich durch KI abfedern. Aber ich warne davor, das zu klein zu reden, den demografischen Wandel. Das ist uns allen klar und das, ich glaube nicht, dass wir schon einschätzen können, wie viel das System noch beeinflussen wird.
Und natürlich stellt man sich die Frage, können wir das, was wir aktuell leisten, was wir an medizinischer Versorgung leisten, könnten wir das auch günstiger? Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir alle zwei Wochen über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin 25 Jahre alt, studiere Medizin in Düsseldorf und möchte gerne etwas dazulernen. Und vielleicht ist für euch, für Sie da draußen, ja auch etwas dabei. Heute befinde ich mich in einem Krankenhaus, aber nicht zum Arbeiten oder zum Gesundwerden, sondern um mit zwei Gästen über unser Gesundheitssystem zu sprechen. Genau gesagt befinden wir uns im EVK in Mettmann und bei mir sitzen die Geschäftsführerin, Frau Jessica Elirandi Polido. Hallo Frau Elirandi.
Hallo.
Und der ärztliche Direktor des Krankenhauses, Dr. Oliver Hofer. Hallo Herr Dr. Hofer.
Hallo.
Frau Elirandi, wollen Sie vielleicht am Anfang einmal so ein bisschen erzählen, wie Sie hier am EVK Mettmann gelandet sind?
Ja, das ist mittlerweile auch eine lange Geschichte. Also ich bin mit jetzt schon 15 Jahre hier am Haus. Ursprünglich war es nicht angedacht, so lange hier zu bleiben. Aber das Haus ist ja wirklich besonders. Und ich bin tatsächlich vor 15 Jahren am 1. April hier gelandet und habe die Stabsstelle für Unternehmensentwicklung hier aufgebaut. Das heißt, es war eine Stelle, die es nicht gab. Und im Laufe der Zeit bin ich dann halt als Prokuristin, kaufmännische Leitung und jetzt auch Geschäftsführerin des Hauses geworden.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Dr. Hofer?
Ich bin seit 2017 hier im Evangelischen Krankenhaus in Mettmann als Chefarzt angestellt, habe 2007 Examen gemacht in Düsseldorf, da wo Sie studieren, habe ich auch studiert, habe dann ein paar andere Kliniken natürlich kennengelernt, große Maximalversorger, war auch an der Uni, an anderen kleineren Häusern. Und genau, bin seit 2017 hier Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin und jetzt seit 3 Jahren auch ärztlicher Direktor.
Ich habe jetzt bei mir in meinen Notizen noch ganz groß das Wort Transparenzhinweis stehen. Ich muss nämlich dazu sagen, dass ich studiere Medizin und ich habe auch hier mal einen Monat quasi Praktikum gemacht und kenne Herr Dr. Hofer dadurch so ein bisschen, nur dass das transparent gemacht wird. Frau Elirandi, ich habe mich jetzt natürlich nochmal gefragt, okay, jetzt gibt es kleinere Krankenhäuser, größere Krankenhäuser, wo steht denn da so das EVK Mettmann größentechnisch?
Ich würde sagen, dass wir ein mittleres Krankenhaus sind, also wir sind ein Regionalversorger, haben jetzt insgesamt über 350 Betten und ich glaube, das ist eine gesunde und gute Größe, um unseren Versorgungsauftrag auch sicherzustellen.
Wenn Sie jetzt das EVK Mettmann von anderen Krankenhäusern abgrenzen müssten, was ist denn so ja das Besondere hier?
Also ich sage ja immer, dass unser Haus ein Kolibri ist, deshalb, weil wir autonom sind. Wir gehören keinem Verbund an und im Leistungsspektrum sind wir aber dennoch gut aufgestellt. Wir haben eine wirklich gute Akutversorgung. Wir sind ein Haus mit einem großen internistischen Spektrum. Wir haben die Kardiologie, die Geriatrie mittlerweile, Gastroenterologie, Diabetologie, haben ein Gefäßzentrum, sind am Traumahaus und jetzt jüngst auch unsere neue Neurologie. Das heißt, wir bilden eigentlich die gesamten Tracer-Diagnosen auch hier ab und können eigentlich für die Region auch eine gute Versorgung sowohl im Notfall als auch im geplanten Bereich sicherstellen.
Und von Ihnen, Herr Dr. Hofer, auch nochmal so aus medizinischer Sicht, so was sind so die ein, zwei Besonderheiten, so die Alleinstellungsmerkmale vielleicht auch?
Ja, aus medizinischer Sicht, glaube ich, haben wir eine wirklich gute und große Akut- und Notfallmedizinische Versorgung, große zentrale Notaufnahme, die auch immer weiter wächst, weil der Bedarf einfach in der Bevölkerung da ist. Und die Fachdisziplinen, die Frau Jirandi gerade aufgezählt hat, genau, kann ich alle so unterstreichen, sind gute Kollegen, arbeite ich gerne mit zusammen. Ich glaube, aus Sicht des Arbeitnehmers würde ich nochmal betonen, dass einfach wir ein extrem gutes Betriebsklima haben. Und das mache ich insbesondere daran fest, dass wir natürlich auch eine gewisse Fluktuation haben und Mitarbeiter das Krankenhaus verlassen, aber ganz, ganz viele wiederkommen und sagen, ja Mensch, das, was es hier im RVK gibt, das habe ich woanders nicht gefunden. Und in dieses schöne Betriebsklima, was dann am Ende, glaube ich, sich auch in Qualität der medizinischen Leistung widerspiegeln wird, da möchte ich wieder hin zurück.
Was ich mich natürlich gefragt habe oder was sich die Leute natürlich fragen, wer führt denn jetzt so ein Krankenhaus? Wie funktioniert das genau? Wie sind da die Machtstrukturen? Das kann man sich ja, finde ich, wenn man da jetzt nicht selber drin steckt, nicht so gut vorstellen. Was macht denn jetzt eigentlich eine Geschäftsführerin und mit welchen Problemen muss sie sich so tagtäglich auseinandersetzen?
Also ja, die Geschäftsführerin, die ist tatsächlich diejenige, die das gesamte Haus leitet, es nach innen und nach außen vertritt. Das heißt, wir sind diejenigen, die eigentlich die Fäden versuchen zusammenzuhalten, Medizin, Pflege und Verwaltung, und müssen da halt die strategischen Entscheidungen auch treffen und letztendlich natürlich auch für die Wirtschaftlichkeit sorgen. Denn nur wenn wir ein gutes, aufgestelltes, wirtschaftliches Haus sind, können wir die Gesundheitsversorgung so auch weiter anbieten. Das heißt, wir sind dann diejenigen, die auf der Makroebene schauen, dass das Schiff immer sicher zum Hafen kommt.
Und was macht ein ärztlicher Direktor?
Ich sehe zwei Hauptaufgaben in meinem Bereich. Das ist natürlich einmal, dass ich die Verantwortung für die gesamte medizinische Qualität habe und sehe mich auf der anderen Seite als Vermittler zwischen den verschiedenen Fachabteilungen, dass die gut miteinander arbeiten und immer den Patienten im Fokus haben, sehe mich aber auch als Vermittler natürlich zwischen der Verwaltung und der Medizin, weil es da natürlich nicht immer ganz deckungsgleiche Perspektiven gibt, und das auf einen guten Nenner, der den Patienten im Fokus hat, zu bringen, ist sicherlich auch eine der Hauptaufgaben des ärztlichen Direktors.
Und wenn Sie jetzt an diese Rolle denken, Geschäftsführung, ärztlicher Direktor, was sind da Themen, wo Sie gemeinsam an einem Strang ziehen und Themen, wo es dann eher mal Konflikte geben könnte?
Könnte und natürlich auch geben darf, denn ganz klar ist, dass wir unterschiedliche Meinungen mal haben dürfen. Das müssen wir aushalten, das müssen wir im guten Diskurs dann miteinander besprechen. Wo wir die Gemeinsamkeit haben, ist sicherlich die Gesamtvision. Das heißt, wir haben den Patienten im Fokus, wir haben die Patientensicherheit und eine bestmögliche Qualität natürlich im Fokus. Das steht über allem. Und wie wir das dann umsetzen und was vielleicht medizinisch wünschenswert ist, was aber dann auch tatsächlich ökonomisch machbar ist, das sind sicherlich so die meisten Reibungspunkte. Und da müssen wir einfach schauen, was ist umsetzbar, was muss umsetzbar sein und was ist vielleicht nice to have und was geht vielleicht nicht immer oder muss einfach in anderen Sektoren dann auch übernommen werden.
Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, ich denke da in erster Linie sicherlich an vielleicht auch Ausstattungsmerkmale, die wir gern hätten. Muss es immer das neueste Ultraschallgerät sein? Muss es immer das neueste CT sein? Oder ganz viele andere vielleicht infrastrukturelle Sachen, wo wir uns natürlich wünschen, immer das Neueste zu haben. Und dann muss man sich ganz klar überlegen, kann ich nicht mit den Ressourcen, die ich jetzt zur Verfügung habe, die gleiche Qualität produzieren oder erreichen mit dem Patienten? Und wenn das möglich ist, dann muss man vielleicht auch mal Abstriche machen. Das ist genau wie mit dem Smartphone. Muss ich wirklich mal das Allerneueste haben? Oder kann ich vielleicht auch mit dem, was da Jahre alt ist, genau die gleiche Qualität erreichen? Und dann muss man sicherlich sagen, dann muss das dann auch mal ausreichen und reicht auch aus.
Frau Jirandi, wo sehen Sie da Konfliktpotenzial?
Ja, also Konfliktpotenzial, ich bin ja immer der Meinung, dass Diskussionen beleben und Diskussionen ja halt einfach auch unterschiedliche Perspektiven oder den Perspektivenwechsel auch mal zulassen. Also ich bin natürlich immer in der Position, dass ich oftmals halt unterschiedliche Perspektiven oder unterschiedliche Perspektiven an mich herangetreten werden und ich dann versuchen muss, aus den unterschiedlichen Bereichen dann halt eine Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, das, was viele verkennen, ist, dass es manchmal auf der Makroebene wirklich anders aussieht als auf der Mikroebene. Das heißt, wenn ich nur aus dem Bereich einer Klinik schaue, dann mag es sein, dass der ein oder andere Prozess Sinn macht, dass die ein oder andere Investition gerade ganz dringend ist. Man muss aber insgesamt das ganze Haus betrachten. Und da zählt halt, wir haben nur bedingte Mittel und die sind immer beschränkt. Also man kann leider nicht aus den Vollen schöpfen. Und wir versuchen dann, oder das ist mein Job, allen so weit gerecht zu werden, aber immer mit dem Ziel, natürlich die bestmöglichste Versorgung sicherzustellen. Und dann ist es manchmal so, dass die ein oder andere Klinik dann auch leer ausgeht. Das versteht vielleicht der ein oder andere dann in der Situation nicht, weil er natürlich nur seinen Bereich sieht. Und meine Aufgabe ist es wirklich, diese Perspektiven aufzuzeigen und jedem eigentlich klarzumachen, dass wir nur gemeinsam auch wirklich stark sein können und dass wir gemeinsam auch wirklich auf die Ressourcen schauen müssen, in jeglicher Art. Jeder Arzt möchte natürlich seine Stellen durchbekommen, jeder Arzt möchte sein Equipment, die Infrastruktur, die Prozesse und wie man sich vorstellen kann, ist das halt nicht immer möglich. Und man muss dann halt auch manchmal Stellen streichen, keine weiteren Stellen halt freigeben, weil es die wirtschaftliche Lage manchmal auch nicht zulässt. Und manchmal ist es sogar so, dass der ein oder andere danach sagt, naja, es war vielleicht doch die richtige Entscheidung. Mhm. Also wir müssen auch unterscheiden zwischen Must-Have und Nice-to-Have. Und das ist nun mal auch meine Aufgabe, jedem klarzumachen, wir müssen erstmal das Must-Have erfüllen, um im Nachhinein dann wirklich die Nice-to-Have-Dinge vielleicht gewährleisten zu können.
Wie sehen Sie das denn mit dem Personal jetzt zum Beispiel? Also gäbe es grundsätzlich das Interesse, mehr Personal einzustellen, von den einzelnen Kliniken zum Beispiel oder von der Pflege auch? Aber Sie sagen, aktuell sind nicht genug Mittel zur Verfügung, oder ist so die Einsicht mehr oder weniger, wir sind eigentlich gut aufgestellt?
Also wenn man die Chefärzte und die Abteilungsleiter fragt, dann haben wir nie genügend Personal. Wenn ich das aber von der Makroebene wirklich beurteile, dann kann ich schon ruhig sagen, dass wir gut aufgestellt sind. Dennoch muss ich da halt auch manchmal auch die Kritik äußern, nicht nur die Köpfe sind entscheidend. Denn wir reden oft von Strukturqualität, letztendlich geht es aber auch um die Ergebnisqualität. Und man muss da auch erkennen, dass manchmal nicht nur die Anzahl wichtig ist, sondern wer macht was und für was trägt wer eine Verantwortung. Einfach nur mehr Mitarbeiter zu haben, bringt nicht immer eine bessere Qualität und auch nicht ein besseres Teamgefüge. Also man sieht halt oft, dass man in kleineren Teams vielleicht auch durchaus bessere Ergebnisse erzielen kann, weil man dann füreinander einsteht, weil man dann halt vielleicht auch stärker diesen Team-Spirit entwickelt. Das heißt, man kann eigentlich nicht sagen, dass mehr Personal auch immer eine bessere Qualität bedeutet.
Herr Dr. Hofer, Sie haben das eben angesprochen mit dem guten Betriebsklima. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie man das hier geschafft hat zu erreichen, wie man das schafft aufrechtzuerhalten, und auch in so Patienten-Rankings kommt das EVK Mettmann ja auch ziemlich gut weg. Da ist so ein bisschen die Frage, wie schafft man das?
Ja, ich glaube, dass die Größe des EVKs erstmal ein Vorteil ist. Wir sind nicht zu klein, als dass wir wirklich gute, qualitativ hochwertige Medizin machen können. Wir sind aber auch nicht so groß, dass sich der Patient oder der Mitarbeiter hier verliert. Wir haben sicherlich den Patient aus verschiedenen Fachdisziplinen im Fokus. Das heißt, da können wir wirklich unsere Kompetenzen konzentrieren. Und ich sehe das aus wirklich großen Kliniken, in denen ich auch gearbeitet habe, dass der Patient manchmal da so ein bisschen rumgereicht wird, was wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich ist. Das soll gar kein Vorwurf sein, aber da haben wir es einfach leichter. Und das spielen wir, glaube ich, gut aus. Und das merkt der Patient auch, dass es dann nicht darum geht, in welcher Fachdisziplin bin ich, sondern es geht wirklich um mein Krankheitsbild. Wer kann das hier am besten lösen? Und das macht natürlich auch eine hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, weil das der Grund ist, warum sie hier ist. Sie wollen den Patienten helfen, ne? Den Patienten möglichst gesund wieder nach Hause zu geleiten.
Gibt es denn jetzt im EVK Mettmann, man liest ja immer ganz viel von Personalmangel, Fachkräftemangel, gibt es hier das Problem, dass man dann auch teilweise die Leute nicht findet, wenn man sie denn sucht?
Ja, genau, gutes Personal werden wir nie genug haben. Das heißt, da sind wir natürlich froh um jeden, der hier zu uns kommen will. Ich sehe aber natürlich auch den Vergleich zu meinen Kollegen, die ich kenne, und die haben deutlich höhere Probleme. Und wir haben schon ganz oft Bereiche, wo wir auch sagen, da sind wir wirklich gut aufgestellt und wir können jetzt gar nicht noch mehr Fachpersonal aufnehmen. Ja, da haben wir sicherlich auch eine gute Stellung. Das ist sicherlich auch ursächlich durch das gute Betriebsklima, dass einfach viele gute Fachkräfte hier am Haus sind und auch hier bleiben wollen.
Mhm. Frau Girandi, ein großes Thema, was man häufig liest und hört, ist Krankenhaussterben. Mhm. Viele Krankenhäuser schreiben rote Zahlen, mussten in den letzten Jahren auch schließen. Wie geht es denn dem EVK Mettmann?
Ja, wenn man über Krankenhaussterben spricht, dann ist die Region Mettmann ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Wir haben in den letzten 2 Jahren die Hälfte der Krankenhäuser hier allein im Kreis Mettmann verloren. Das heißt, wir wissen, wie es ist, wenn drumherum die Mitbewerber sozusagen sterben oder sozusagen insolvent gehen. Ja, das EVK Mettmann ist weiterhin gesund. Also wir waren in der Vergangenheit gesund und wir sind es auch weiterhin. Nichtsdestotrotz werden die Rahmenbedingungen auch in der Politik immer enger, das Korsett wird enger. Und nur weil es uns heute noch gut geht, gibt es natürlich keine Garantie, dass es halt auch in einigen Jahren noch genauso der Fall sein wird. Wir versuchen im Rahmen unseres Möglichen natürlich immer neben der Qualität auch das wirtschaftliche Handeln in den Fokus zu stellen, denn das wird auch wichtiger denn je.
Mhm. Jetzt sitzen wir in einem Konferenzraum, da drüben steht ein Glaskasten mit einem Investitionsprogramm. Können Sie vielleicht dazu kurz 1-2 Worte sagen?
Ja, also durch die neue Krankenhausplanung haben wir halt neue Leistungsgruppen dazu bekommen. Wir haben 2 Kliniken, die wir vorher nicht hatten. Das heißt, wir sind ein Beispiel dafür, wie man auch im Rahmen einer Krankenhausplanung wachsen kann. Wir haben jetzt die Bereiche Geriatrie und Neurologie nebst der Stroke dazu bekommen. Und wir waren vorher schon relativ gut ausgelastet. Das heißt, um diese Kliniken auch zu realisieren und zukunftsfähig zu machen, benötigen wir Platz. Und um diesen Platz zu schaffen und bauen zu können, haben wir glücklicherweise die Förderung des Landes bekommen mit über 33 Millionen. Und hier entsteht jetzt ein 4-geschossiges Gebäude, was an unser Haus angebaut wird und uns dann die Möglichkeit gibt, natürlich in einem anderen Setting unsere Kliniken hier weiterzuentwickeln. Die Stroke Unit wurde bereits im letzten Jahr umgebaut. Das heißt, innerhalb von 5 Monaten haben wir vor unserer Intensiv eine Stroke Unit gebaut und im Nachgang wird auch noch unsere Intensiv umgebaut, sodass wir eigentlich auch dem Krankenhaussterben, was drumherum auch geschehen ist, dann Rechnung tragen können und uns dann halt breiter aufstellen.
Mhm. Noch ganz kurz 1-2 Worte zur Statistik. 2024 gab es in Deutschland 1841 Krankenhäuser. Im Vergleich dazu 1991 waren es 2411 Krankenhäuser. Die jährlichen Kosten betragen so etwa 150 Milliarden Euro. Das sind natürlich jetzt, also die Zahl von 1991 deutlich höher als von aktuell, ist natürlich auch, muss man sagen, heißt nicht, dass es weniger Betten gibt, ne? Sondern es gab ja viele sehr, sehr kleine Krankenhäuser auch und der Trend geht ja immer mehr zu mittleren und großen Häusern. Jetzt geht es im EVK Mettmann gut. Drumherum geht es vielen Krankenhäusern nicht gut. Auch 2024 haben 66% der Krankenhäuser rote Zahlen geschrieben und nur 13% haben ihre wirtschaftliche Lage als gut beurteilt. Wie blicken Sie denn jetzt, sage ich jetzt mal so, gesamtgesellschaftlich auf diesen Trend, dass immer mehr Häuser schließen?
Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir eine Konzentration brauchen und dass diese aber gezielter erfolgen soll. Jetzt ist das ehrlicherweise so, dass wir den kalten Strukturwandel erleben. Das heißt, es gehen halt auch Krankenhäuser vom Netz, die vielleicht auch wirklich relevant sind in der Versorgungslandschaft, weil das Korsett, wie eben gesagt, halt sehr eng geworden ist. Die Kosten können nicht gedeckt werden, die Investitionen werden sozusagen vom Land auch nicht erfüllt, sodass es immer mehr Kliniken geben wird, die irgendwann halt auch aufgeben, weil sie sagen, das halte ich nicht mehr lange aus. Und leider geht dieser Trend schon einige Jahre. Das heißt, eigentlich müssten wir schon mehr dahin gehen, dass wir sagen, welche Kliniken sind wirklich auch notwendig und diese Kliniken gilt es dann zu stärken und wenn es auch notwendig ist, zu erweitern. Und das muss aber kontrolliert erfolgen. Momentan ist dies eben nicht der Fall, zumindest auch in unserem Kreis nicht. Also es ist kein Krankenhaus kontrolliert und geplant geschlossen worden, sondern es waren ehrlicherweise dann Ad-hoc-Entscheidungen, was dazu geführt hat, dass die übrigen Krankenhäuser von jetzt auf gleich sehr, sehr viele Patienten vor der Tür hatten und diese Belastung dann zusätzlich tragen mussten, ohne das notwendige Personal und die Infrastruktur zu haben.
Führt natürlich auch zu Verunsicherung in der Bevölkerung. Über all dem steht ja auch irgendwie dieses große Wort Krankenhausreform, was man in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel hört, aber sich vielleicht nicht so ganz was darunter vorstellen kann. Bevor wir jetzt weitermachen, muss ich da, glaube ich, einmal so ein bisschen den Hintergrund erklären. Korrigieren Sie mich gerne, wenn ich was Falsches erzähle. Und ich versuche, das nicht zu lang zu gestalten. Aber wenn man von der Krankenhausreform spricht, meint man das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz vom Bund, welches am 01.01.2025 in Kraft trat, mit dem Ziel, die Krankenhausversorgung zukunftsfähiger, qualitativ hochwertiger, finanziell stabiler und effizienter zu gestalten. Das kommt vom ehemaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach und wird jetzt nochmal unter der neuen Gesundheitsministerin Nina Wagen angepasst. Bisher wurden quasi pro Krankenhausfall über die sogenannten Fallpauschalen abgerechnet. Bedeutet, mehr Fälle gleich mehr Geld. Jetzt gibt es neben diesen fallbasierten Abrechnungen noch die sogenannte Vorhaltevergütung. Bedeutet, 60% des Budgets bekommt das Krankenhaus leistungsunabhängig, also nur dafür, dass es diese Leistungen theoretisch anbietet. Die restlichen 40% müssen dann über tatsächliche Behandlungsfälle erreicht werden. Die Leistungen der Krankenhäuser werden zudem in Leistungsgruppen eingeteilt und für diese Leistungsgruppen werden Mindestanforderungen an die Qualität gestellt. Nur wer diese Qualität in seinem Krankenhaus bieten kann, darf die Leistung auch weiter anbieten. Also Spezialisierung und Qualitätssicherung ist hier das Ziel. Jetzt hier in NRW gab es eine entsprechende Krankenhausreform, die am 01.04.2025 in Kraft getreten ist und richtet sich eben an diesem Bundesgesetz aus. Nicht jedes Krankenhaus soll alles anbieten können. Notfallversorgung soll natürlich überall stattfinden, aber spezielle Behandlungen sollen da folgen, wo sie auch am besten gemacht werden. Dafür können dann auch mal längere Fahrwege notwendig werden. Vorausgesetzt, ich habe jetzt hier nichts Falsches erzählt, wie hat denn das EVK Mettmann auf diese Krankenhausreform reagiert und eher von profitiert oder eher Schaden genommen?
Also ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Zum einen ist es dass die Landesreform, das heißt die Krankenhausreform in NRW, die ja eigentlich viel früher begonnen hat. Und die ist deshalb auch positiv für uns gelaufen, weil wir natürlich jetzt hier auch neue Leistungsgruppen erhalten haben. Wir sind Vorreiter in NRW und wir sind auf eine Sache sehr, sehr stolz. Wir haben es wirklich geschafft, dass alle Leistungserbringer an einem Strang ziehen. Das fehlt uns auf der Bundesebene. Das heißt, wir wurden bislang als Krankenhäuser nicht wirklich erhört. Die Bundesebene hat Reformen über Herrn Professor Karl Lauterbach verabschiedet, die teilweise wirklich in der Praxis so nicht umsetzbar sind. Ein Beispiel dafür, wir sind alle für ein Vorhaltebudget. Denn, Sie haben es richtig gesagt, bislang war die Vergütung lediglich von Fallpauschalen oder wird von Fallpauschalen tangiert. Zukünftig macht es Sinn, eine Vorhaltepauschale zu haben, denn wir sind ja im Krankenhaus 24/7 tätig und haben einen großen Anteil an der Notfallversorgung. Und die Notfallversorgung ist nicht planbar. Aber solange die Vorhaltefinanzierung weiterhin an Fallzahlen gebündelt ist, ist das eigentlich nichts anderes als das, was wir jetzt haben. Das heißt, wir geben dem Ganzen einen anderen Namen, aber letztendlich verändern wir die Tatsache nicht, dass wir weiterhin an wirtschaftlichen Kennzahlen gemessen werden. Eine Vorhaltefinanzierung sollte eigentlich unabhängig von Fallzahlen sein. Das heißt, man müsste das Haus betrachten und schauen, okay, was muss dieses Haus vorhalten, um die Notfallversorgung wirklich sicherzustellen. Und das müsste eigentlich über diese Vorhaltefinanzierung dann auch vergütet werden. Jetzt ist es aber so, dass die Vorhaltefinanzierung weiterhin von Fallzahlen abhängig ist und damit ändert sich eigentlich nichts, denn die Krankenhäuser sind weiterhin verpflichtet, eine gewisse Fallzahl zu haben, um, wie gesagt, zukünftig dann weiter halt auch eine Vergütung zu bekommen. Und deshalb, ich bin auf der einen Seite, begrüße ich, dass wir Leistungsgruppen haben, weil ich auch der Meinung bin, dass es wichtig ist, gewisse Dinge zu konzentrieren und an Häusern zu spezialisieren. Dafür sind wir halt auch bekannt. Wir sind eigentlich schon über Jahre Kooperationskrankenhaus mit vielen umliegenden Kliniken. Das heißt, in den Bereichen, wo wir halt gewisse Spezialisierung nicht anbieten, kooperieren wir. Und das ist ja das, was der Bund jetzt auch möchte. Die Finanzierungsseite, die teile ich ehrlicherweise nicht. Es sind gute Ideen und ich denke halt, die Vorhaltefinanzierung ist eine davon, aber die Gestaltung und letztendlich die Praxis, die sieht dann am Ende doch anders aus.
Wenn ich da noch einmal nachhaken kann, diese Vorhaltevergütung, ja. Wie Sie jetzt gerade angesprochen haben, immer noch so abhängig von Fallzahlen das Ganze. Jetzt haben Sie gesagt, das ist an sich der richtige Ansatz. Sollte man jetzt nur auf eine Vorhaltevergütung gehen, komplett unabhängig von Fallzahlen? Oder wie würden Sie sich, wenn Sie jetzt sagen, die finanzielle Seite passt Ihnen noch nicht, wie würden Sie sich das am liebsten vorstellen?
Also ich finde es gut, dass man sagt, ein gewisser Anteil wird über die Vorhaltefinanzierung gedeckt, denn wir haben nun mal als Krankenhaus gewisse Fixkosten. Und die sind unabhängig davon, ob der Patient jetzt da ist oder nicht. Das heißt, wir haben nun mal, so wie bei der Polizei und bei der Feuerwehr auch, hier eine gewisse Fürsorge und eine 24-7-Bereitschaft. Und diese Bereitschaft, die wird halt auch bezahlt, selbst wenn die Patienten nicht kommen. Das heißt, das muss sichergestellt werden an den Krankenhäusern, wo ich es auch brauche. Das heißt, der erste Schritt, wie wir eben gesagt haben, muss eigentlich sein, dass wir entscheiden, welche Krankenhäuser brauchen wir zukünftig. Der zweite Schritt ist, dass wir die Krankenhäuser, die wir brauchen und die wir haben, dann aber auch auskömmlich finanzieren können. Das heißt, mindestens dort die Fixkosten, die wir sie für die Vorhaltung auch brauchen, decken. Und dann sollte man aber auch Anreize schaffen, und das ist auch gut, dass man sagt, die übrigen 40%, da sollte auch Wettbewerb stattfinden und da sollte auch eine Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Krankenhäusern stattfinden dürfen. Und da geht es dann darum, wirklich die übrigen Kosten mit im Wettbewerb vielleicht halt mit neuen innovativen Verfahren oder mit neuen Abteilungen oder Subdisziplinen dann auch zu verdienen.
Herr Dr. Hofer, Sie sitzen auch noch hier. jetzt mal aus medizinischer Sicht, geht diese Krankenhausreform, diese Grundideen, die wir gerade auch so ein bisschen besprochen haben, geht das überhaupt in die richtige Richtung?
Ja, meiner Meinung nach geht das schon in die richtige Richtung, denn die Richtung ist für mich Qualität vor Menge. Und das haben Sie eben mit den Zahlen auch schon so ein bisschen belegt, dass wir grundsätzlich immer noch, meine ich, eine zu große Anzahl haben. Mir fehlt in der ganzen Debatte aber tatsächlich so ein bisschen dann tatsächlich die Ergebnisqualität. Das heißt, wir sollten uns Gedanken darüber machen, wie messen wir denn überhaupt die Qualität? Und das ist in der Medizin sicherlich sehr schwierig, weil da gibt es kein Schwarz-Weiß. Aber nur weil ein Krankenhaus wirtschaftlich arbeitet und dann auch überlebt, heißt es ja nicht, dass auch die Qualität da besonders gut ist. Und das ist sicherlich das, was den Patienten, und um den geht es immer noch im Fokus, was den interessiert. Der geht in ein Krankenhaus und fragt sich nicht, arbeitet das wirtschaftlich, sondern kommt da eine gute medizinische Qualität raus. Und das, finde ich, fehlt bei dieser ganzen Diskussion ein bisschen.
Um jetzt die Qualität besser messen zu können, besser einschätzen zu können, haben Sie sich da mal Gedanken gemacht, wie man das machen könnte?
Ja, das ist natürlich tatsächlich schwierig und das müsste man sicherlich als Debatte erstmal anstoßen. Da bräuchte man Gremien, die da auch unabhängig natürlich von den Krankenhäusern das messen. Da gibt es aber grundsätzlich natürlich schon Ideen, wo es auch nicht nur darum geht, überlebt der Patient, sondern mit was für einer Lebensqualität überlebt der Patient. Und geht es dem Patient nach dem elektiven Eingriff wirklich besser als vor dem elektiven Eingriff? Und solche Sachen, da gibt es sicherlich ganz viele Konstrukte, da können wir einen eigenen Podcast zu machen. Aber das ist sicherlich was, was wir von meiner Sicht aus ein bisschen mehr in den Fokus bringen sollten.
An der Stelle möchte ich noch erwähnen, es gibt ja auch einen Podcast vom EVK Mettmann, den Intensivtalk, den Richtig. Sie quasi leiten, immer mit verschiedenen Gästen, von Medizinern für Medizinern zu Themen aus der Intensivmedizin. An der Stelle noch eine Empfehlung. Okay, jetzt haben wir grob über die Krankenhausreform gesprochen. Welche Probleme, Konflikte sehen Sie denn jetzt außerhalb dieser Thematik noch primär auch ja, die in so einem Arbeitsalltag begegnen?
Also grundsätzlich müssen wir sicherlich jeden Tag im den Schnittstellenbereich zwischen dem, was wir als Maßstab an eine möglichst maximal hohe Qualität uns für uns und für die Patienten wünschen und auf der anderen Seite der personellen Realität und auch den ökonomischen Grenzen. Und diesen Spagat müssen wir sicherlich jeden Tag machen. Und da gibt es hunderte Abwägungen jeden Tag. Und das einmal natürlich aus der chefärztlichen Leitung, dann am Patienten zu entwickeln, aber auch das dem Team zu vermitteln und zu sagen, ne, die Ressourcen sind endlich und wir müssen die Ressourcen, die wir haben, maximal fokussiert auf die Patienten irgendwie anwenden. Das ist sicherlich die größte Herausforderung, auch ganz spannend. Ich habe aber das Gefühl, dass das Personal, dass die Mitarbeiter da immer mehr Gefühl für kriegen, dass wir das im Fokus halten müssen.
Frau Irani, wenn Sie jetzt sich mit dem Gesundheitsminister hier in NRW zum Beispiel unterhalten würden, was wären so die größten Wünsche, die Sie da äußern würden?
Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir mehr sektorübergreifende Modelle haben. Also wir haben immer noch eine zu starre Grenze zwischen ambulant und stationär. Und die Entwicklungen, die dahin gehen, gehen eigentlich wieder mehr in den Wettbewerb. In dem Fall jetzt nicht zwischen den stationären Leistungserbringern, sondern jetzt im Rahmen der Hybrids zwischen Krankenhäusern und ambulanten Strukturen. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir einfach mehr in Netzwerken denken. Wir müssen uns mehr vernetzen. Wir müssen versuchen, die Ressourcen, die, wie wir eben gehört haben, endlich sind, besser einzusetzen. Da ist sicherlich die Digitalisierung ein großer Faktor. Aber die Digitalisierung, die hinkt tatsächlich oftmals an bürokratischen Dingen, an Datenschutzhürden und auch an den Hürden, die wir haben jetzt hier im Krankenhaus beispielsweise, wo wir Krankenhausinformationssysteme haben, die einfach gewisse Dinge nicht zulassen. Das heißt, da ist das Wort Schnittstelle das Unwort des Jahres. Wir haben Unmengen an Problemen, wirklich auch gute Lösungen im Prozess der Medizin, der Verwaltung und der Pflege zu etablieren. Also da würde ich mir wünschen, dass wir da halt einfach mehr Unterstützung bekommen, mehr Freiheit, wirklich gute Systeme implementieren zu dürfen, auch nicht immer unter dem Druck, in dem wir uns befinden. Also es passiert ja vieles mit Förderung, aber dann muss das und das bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann halt erfolgt sein. Das ist nicht gut. Also es gibt ja auch viele Lösungen, die eigentlich viel besser im Team und innerhalb eines Unternehmens entwickelt werden können. Und ich glaube, wenn wir da mehr Freiheit bekämen, wäre die Qualität der Implementierung sicherlich besser. Und ich würde sogar auch sagen, dass ohne Zeitdruck insgesamt halt auch die Innovationen auch weiter wachsen würden. Was würde ich mir noch wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir ehrlicherweise nicht immer angeprangert werden als Krankenhaus. Also ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass man sich fast entschuldigen muss als Krankenhaus, dass wir einen gewissen Kostenapparat haben, das ist klar. Wir sind aber ja auch die Einrichtung, die 24/7 zu jeder Zeit auch da ist, die letztendlich auch Leben rettet. Und zu Corona wurde das ehrlicherweise auch sehr gelobt.
Beklatscht.
Genau, und sogar beklatscht. Das Klatschen brauchen wir nicht. Also es würde uns eigentlich reichen, wenn einfach das auch anerkannt wird. Also ich kann nicht nur sagen, nur weil dieser Bereich viel kostet, ist dieser Bereich jetzt gerade vielleicht der Buhmann. Ich würde da letztendlich appellieren, wie gesagt, mit allen Playern zusammenzukommen, versuchen, Doppeluntersuchungen zu vermeiden, versuchen, die Medikation auch anders aufzustellen, auch die Vor- und Nachsorge gemeinsam zu gestalten. Denn letztendlich ist es ehrlicherweise so, dass jeder in seinem Bereich tätig ist, der Patient aber so ein bisschen allein gelassen wird. Also der wird dann sozusagen mit der Bürokratie und mit den Gesetzen, die wir stetig auch verändern, konfrontiert, weiß mittlerweile gar nicht, was darf er, was darf er nicht. Und am Ende landet er nicht selten im Krankenhaus, weil wir die Institution sind, die halt 24/7 da ist.
Herr Dr. Hofer, Jetzt wurde eben einmal kurz das Thema ambulant stationär angesprochen. Das ist was ich auch häufig höre, wenn ich zum Beispiel, ich habe auch Praktika in Praxen, wo sie sagen, okay, da haben wir ordentlich Mängel. Also es gibt ja zum Beispiel in anderen Ländern das Modell, dass viel mehr Fachärzte auch im Krankenhaus angesiedelt sind, also ihre ambulante Versorgung quasi auch hier wahrnehmen. Und im ambulanten Bereich sehe ich noch viel mehr als im stationären Bereich, dass Leute sich beschweren, oh, ich war 13 Monate auf dem Termin beim Kardiologen. Dann ist es sowieso super schwer. Dann brauche ich eigentlich einen relativ dringenden Folgetermin, das dauert dann wieder ein Jahr. Und in dem Jahr habe ich entweder schon den Herzinfarkt oder es ist halt doch gut gegangen. Also das ist das, wo ich merke, dass in der Bevölkerung da am meisten Frust entsteht. Deswegen, was ich mir gefragt habe, ist, wie diese Zukunft von ambulant und stationär überhaupt funktionieren kann. Sie haben auch eben schon mal so hybride Modelle quasi angesprochen. Wo sollte da der Trend hingehen?
Ja, das Stichwort sektorenübergreifende Versorgung oder Medizin hat Frau Jerandi ja gerade schon benannt. Und das ist sicherlich das, wo es, wenn man den Patienten im Fokus hat, hingehen muss. Das heißt, es darf nicht entweder ambulante oder stationäre Versorgung sein, sondern da müssen wir zusammenschmilzen. Und das ist, glaube ich, auch das, wo am meisten Einsparpotenzial da ist und das wir in Zukunft einsparen müssen. Stichwort demografischer Wandel, da kommen wir vielleicht noch drauf, ist klar. Und ich glaube, wir müssten es irgendwie schaffen, dass der niedergelassene Bereich und der stationäre Bereich, dass die nicht Konkurrenten sind. Und das sind sie aktuell. Konkurrenten um Geld, Konkurrenten vielleicht auch um Patienten. Wir müssen die Patienten gemeinsam behandeln und dafür müssen wir näher zusammenrücken. Und dafür müsste Politik die Voraussetzungen verbessern. Dann würde das sicherlich passieren. Wir haben das hier im MedMan ehrlicherweise schon in vielen Bereichen, weil auch einige Kollegen natürlich aus dem stationären Bereich, aus dem Krankenhaus sich dann irgendwie niederlassen. Dann sind das aber im Prinzip private Brücken, die da aufrechterhalten werden, wo der Patient von profitiert. Und das muss natürlich flächendeckend und professionalisiert passieren. Und dann, glaube ich, profitiert der Patient und auch das System, weil wir dadurch was einsparen können.
Mhm. Das ist ja genau, was Sie ansprechen mit dem demografischen Wandel, was ich auch mir noch hier aufgeschrieben habe. Die Lage jetzt in den Praxen, die wird ja nicht besser, die wird ja eher schlechter. Also ich meine, wenn ich jetzt mal so denke, ich wohne in Solingen-Ohligs, da gibt es einige Hausarztpraxen zum Beispiel. Die allermeisten Ärztinnen und Ärzte, die da arbeiten, die sind so um die 60 und machen den Job vielleicht noch so ein paar Jahre. Gleichzeitig höre ich von total vielen, die irgendwie ihre Praxis loswerden wollen, verkaufen wollen oder einen Übernehmer finden wollen, da meldet sich niemand. Ne, was soll ich jetzt machen? So, das ist natürlich für die Leute, die diese Praxis besitzen, blöd, aber es ist natürlich vor allem für die Patientinnen und Patienten doof. Also das ist ein riesengroßes Problem, was ich da sehe. Und ja, allgemein, also die Gesellschaft wird immer älter, das ist ja irgendwie klar und das führt zu Problemen in ganz vielen Bereichen, aber jetzt im medizinischen Sektor. Die Gesellschaft wird immer älter, die tendenziell dann auch ja quasi mehr Krankheiten, mehr gesundheitliche Versorgung bedürfen. Und gleichzeitig müssen wir eigentlich mit immer weniger Personal diese mehr Patienten versorgen. Wie soll das denn in Zukunft funktionieren?
Also ich glaube, es muss zwei Wege geben. Zum einen muss die KI da deutlich mehr unterstützen und wir müssen uns da nicht wehren. Also wir müssen sie nicht als Angstfaktor oder als Hürde sehen, sondern wir müssen sie mitgestalten. Ich glaube, dass wir zukünftig auch durch Telemedizin viel erreichen können und zumindest auch also vielen Patienten da eine gewisse Beruhigung geben, weil, wie Sie eben richtig gesagt haben, es ist auch nicht jeder Patient ein Notfall, auch wenn man es selbst subjektiv gerade so empfindet. Ich glaube, das könnte ein Step sein. Der zweite Step ist tatsächlich, als Modell zu denken, dass wir den Fachkräftemangel dahingehend begegnen können, dass wir tatsächlich die Krankenhäuser dahingehend öffnen. Dort haben wir das Personal, dass wir dort wie in anderen Ländern die ambulante Medizin dort mit anbieten. Das heißt, dass Niedergelassene sich eigentlich in die Krankenhäuser begeben oder Krankenhäuser die Fachärzte stellen können und man sozusagen dann Anlaufstellen für die Patienten generiert. Denn man muss ja auch sagen, das Krankenhaus ist ja sowieso auch schon als ambulanter hybrider Partner mit an Bord. Warum dann nicht alles gemeinsam? Es geht gar nicht darum, dass das Krankenhaus alles machen möchte, darum geht es nicht, sondern es geht vielmehr darum, da, wo wir keine Fachärzte haben oder da, wo wir eine Versorgungslücke sehen, dass wir da Modelle schaffen, wo wir sagen, wir öffnen diesen Bereich. Momentan ist er so starr, dass es überhaupt nicht denkbar ist. Und ich glaube, davon müssen wir weg. Wir müssen nicht von irgendwelchen Konkurrenzgedanken getriggert werden, sondern wir müssen wirklich den Patienten im Blick haben. Und der Patient soll nicht von A nach B geschickt werden, sondern bestmöglich an eine Stelle. Und das Krankenhaus hat so eine breite Infrastruktur, dass es ja da auch alles leisten kann. Das heißt, momentan gehen ja deshalb viele nicht in den niedergelassenen Bereich, weil das dann natürlich auch mit einer hohen finanziellen Beteiligung einhergeht. Das heißt, wenn ich heutzutage eine Praxis übernehme, dann muss ich ja auch viel investieren. Das heißt, in Personal, in Infrastruktur und die Vergütungsstrukturen sind dort auch suboptimal. Das heißt, wir müssen uns eigentlich davon lösen und sagen, naja, wir brauchen ja gewisse Strukturen, die haben wir. Warum nutzen wir sie denn dann auch nicht im ambulanten Bereich? Das ist mir immer noch ein Rätsel und das wäre eigentlich für die Zukunft wünschenswert. Das heißt, auf der einen Seite Digitalisierung, auf der anderen Seite die Ressourcen gemeinschaftlich nutzen. Das wäre, wenn Sie mich fragen, mein Wunsch.
Ja, ich kann das nur so unterschreiben oder unterstützen. Ich will aber gerne noch mal kurz auf einen Punkt eingehen, den Sie gesagt hatten, nämlich, dass die Gesellschaft altert und dass wir einen demografischen Wandel haben, ist ja klar. Ich glaube, das ist auch eigentlich klar, aber auf der anderen Seite ist es vielen auch nicht klar. Und das in Kombination mit einem Fachkräftemangel, das wird wirklich zu einer großen, großen Herausforderung. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle wirklich sehen, dass in 10, 20 Jahren die Menschen, die den Beitrag bezahlen, weniger werden und die Menschen, die aber gesundheitlich versorgt werden müssen, deutlich steigen. So, und diese Schere geht auseinander. Das gepaart mit dem Fachkräftemangel, da bin ich auch bei meiner Geschäftsführerin, das können wir sicherlich durch KI abfedern. Und KI kann uns da unterstützen bei Dokumentationen, bei Beschleunigung von Entscheidungsprozessen. Da sind wir auch gerade schon dabei, ganz viel zu testen. Und da gibt es wirklich tolle Modelle. Ich sehe das auch überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern als im Prinzip Abpufferung eines Fachkräftemangels und dann nebenbei hoffentlich noch zu einer Qualitätssteigerung, weil einfach das Wissen natürlich noch schneller abrufbar ist. Und natürlich, klar ist, dass nicht jeder Mediziner das ganze Wissen von medizinischen Lexika hat und da werden die uns unterstützen. Aber ich warne davor, das zu klein zu reden, den demografischen Wandel. Das ist uns allen klar und das, ich glaube nicht, dass wir schon einschätzen können, wie viel das System noch beeinflussen wird.
Ich plane tatsächlich auch noch ein, zwei Episoden genau zu dem Thema demografischer Wandel zu machen, weil ich genau das Problem sehe, was Sie gerade formuliert haben. Ich finde immer, wir Menschen tun es ein bisschen schwer, langfristig zu denken. Mhm. Und demografischer Wandel, davon wird seit 30 Jahren gesprochen und es führt jetzt schon zu Problemen, aber man kann sich fast nicht vorstellen, ja, irgendwie, die Leute werden älter, weniger sind auf dem Arbeitsmarkt verfügbar. Man kann sich das nicht so wirklich die Konsequenzen vorstellen. Und ich glaube, dass hier auch die Politik zum Beispiel wie immer sich eher auf die akuten Probleme fokussiert und davon gibt es weiß Gott genug, aber diese Perspektive so ein bisschen ja nicht so ernst nimmt, wie man vielleicht sollte, weil das Problem wirklich ernster und größer ist, als man vielleicht denkt. Andere Länder haben das auch. Aber ja, gerade bei dem Thema ist es so super schwierig, Lösungen zu finden. Vielleicht schwieriger als bei anderen Themen. Und das sollte man wirklich nicht aus dem Auge verlieren. Gerade eben auch beim Thema Finanzierung. Sie haben das auch gerade gesagt. Es werden ja dann auch also weniger arbeitende Bevölkerung, bedeutet, es wird auch weniger in die Krankenkassen eingezahlt. Mhm. Ergo müssen entweder die Kosten des Gesundheitssystems sinken oder die Krankenkassenbeiträge müssen steigen oder der Bund muss irgendwie mehr dazugeben oder die Länder. Alles so ein bisschen unrealistisch. Und ich meine, Sie haben das ja auch eben gesagt, die Krankenhäuser, die werden so finanziell so ein bisschen angeprangert im Sinne von, ah, ist alles so teuer und dies und das. Und ich meine, wie oft höre ich das in Gesprächen? Mein Vater erzählt mir das zum Beispiel fast jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dass Krankenversicherung ja so teuer ist. Ne? Und ich habe jetzt auch, ich bin 25, ich muss jetzt, habe auch Post von der Krankenkasse bekommen und muss jetzt seit Oktober letzten Jahres meine Krankenkassenbeiträge zahlen. Der ist jetzt direkt gestiegen, jetzt im Januar. Und natürlich stellt man sich die Frage, können wir das, was wir aktuell leisten, was wir an medizinischer Versorgung leisten, könnten wir das auch günstiger? Und da ist die Frage, ist das realistisch?
Also von mir ein klares Ja. Also ich glaube, wir müssen uns lösen und Veränderungen sind immer schwierig. Ich glaube, wir müssen viel mehr kommunizieren. mit der Gesellschaft und denen eben diese Transparenz bieten. Also alle sagen, es ist ja klar, dass es irgendwie alles schlimmer wird. Aber am Ende ist es doch keinem so wirklich klar. Die Kosten steigen und wenn ich mir jetzt ein Mac-Menü hole, dann akzeptiere ich das dort einfach, weil ich möchte mir weiterhin gewisse Sachen gönnen. Wenn es aber im Gesundheitswesen darum geht, Eigenanteile zu fordern, dann, ja, dann hat man doch eine gewisse Flut an Gegenwehr. Und ich glaube, diese All-In-Mentalität, die wir doch im Gesundheitswesen haben und die wir über Jahre aufrechterhalten haben, die wird es nicht mehr geben. Das heißt, wir müssen Finanzierungsmodelle auch in den Krankenkassen, bei den Krankenkassen etablieren. Das heißt, wirklich ein Basismodell, das gibt es ja schon in der privaten Krankenversicherung, aber in der gesetzlichen halt nicht. Es gibt eine gewisse Basisversicherung und das muss für alle auch möglich sein. Und dann wird es aber halt auch spezielle Leistungen geben, die dann halt mit Eigenanteilen versehen werden. Und selbstverständlich für die, die es nicht können, da muss die Unterstützung auch da sein, dass jeder die Gesundheitsversorgung natürlich halt oder den Zugang zur Gesundheitsversorgung kriegen muss, der es auch benötigt. Aber so weit sind wir noch nicht. Also wir reden viel über Gesundheitskosten, wir reden viel über Knappheit. Wir erlauben uns aber weiterhin einen sehr offenen Zugang. Wir haben weiterhin viele Kuren, die wir genehmigen. Wir haben einen hohen Verbrauch an Medikamenten, viel Diagnostik, die wir anbieten und die wir letztendlich auch hinterfragen müssen oder zumindest da den Weg ebnen, was könnte man halt anders machen. Jetzt ist ja gerade die Zahnarztdebatte. Ich finde, das ist der falsche Ansatz, dass man jetzt punktuell an Dingen rangeht und denkt, dass man damit das ganze Problem löst. Ich glaube, wir müssen halt einfach jedem klar machen, so funktioniert es nicht mehr. Und dass, wenn man die Leute dann auch mitnimmt, wir durchaus dort halt auch bessere Ergebnisse erzielen können. Dass man sagt, naja, wir müssen auch alle was an Prävention machen. Es kann nicht mehr so sein, dass man sagt, naja, ich lebe mein Leben so, wie ich möchte. Und am Ende, wenn ich krank bin, müssen es aber andere müssen andere dafür sorgen. Das werden wir auf Dauer so nicht mehr machen können. Das heißt, wir müssen auch Anreize schaffen, dass Leute wirklich präventiv für ihre Gesundheitsversorgung auch etwas leisten. Und da muss der Weg hin. Und der muss noch weiter forciert werden. Und ich glaube, jeder, der hat ja ein Eigeninteresse, auch lange gesund zu bleiben. Aber das ist oftmals in der Bevölkerung nicht immer so zu beobachten. Mhm.
Teilen Sie diese Meinung, Herr Dr. Hofer?
Grundsätzlich ja. Ja, wir haben ja jetzt drei Punkte angesprochen, die das Gesundheitssystem vielleicht finanzierbar auch in Zukunft machen. Das ist einmal, müssen die Krankenkassenbeiträge weiter steigen. Sie werden sicherlich nicht fallen. Und ich finde schon, dass die Bevölkerung sich Gedanken dazu machen muss, wie viel bin ich bereit, für meine Gesundheit finanziell aufzubringen. Denn wenn man die meisten Menschen fragt, was ist das Wichtigste im Leben, dann sagen sie meine Gesundheit. Tun sich aber schwer, da dann mehr Geld für auszugeben, sondern machen das für Luxusgüter, aber für Konsumgüter. Und da muss man sich natürlich schon auch in der Gesundheit dann überlegen, wie viel bin ich bereit dafür zu zahlen, wenn ich krank bin, dass ich gut versorgt bin. Dann muss das Gesundheitssystem effizienter werden. Da haben wir schon viel darüber gesprochen. Das heißt, da muss man natürlich insgesamt nicht nur die Krankenhäuser, sondern das gesamte Gesundheitssystem, da müssen wir Kosten einsparen. Und dann müssen wir einfach eine Priorisierungsdebatte tatsächlich führen und uns überlegen, dass nicht alles, was machbar ist, wir uns auch weiterhin leisten können. Und dann können auch so Modelle, wie Frau Jirandi gerade das vorgeschlagen hat, natürlich ein Weg sein, dass man sagt, okay, ich will die All-In versorgen, dann muss ich da aber mehr für zahlen oder ich nehme irgendwelche andere Modelle, die Kassen vielleicht anbieten.
Das ist auch so eine Diskussion, die ich ganz häufig wahrnehme. Das klassische Thema 95-jährige Patientin, die noch eine große Operation bekommt, wo dann ja oftmals mehr oder weniger die allermeisten Beteiligten daran sagen, oh, muss das noch sein, ist das jetzt wirklich noch notwendig? Also es gibt quasi so ein paar, ja, vielleicht auch Spezialfälle, wo man sagt, oh, hier geht es vielleicht ein bisschen zu weit. Und auch so grundsätzlich ja, also diese wirklich sehr sehr schwierige Frage, wie viel medizinische Versorgung wollen wir uns leisten? Und das ist natürlich auch, also aus primär medizinethischen Aspekten, extrem schwierig, irgendwo zu sagen, hier machen wir einen Cut. Wo machen wir diesen Cut und wie sieht es dann aus? Wir haben eben gesagt, ne, macht man so ein bisschen dann Teilleistungsversicherung, so ein Basisbetrag wird übernommen, den Rest muss man selber zahlen. Also extrem schwierig. Also deswegen auch nochmal hier die Nachfrage quasi, wie viel medizinische Versorgung wollen wir uns leisten?
Genau, da müssen wir ganz offen drüber sprechen und da braucht es eine öffentliche Debatte. Ich habe diese Gespräche natürlich täglich auf der Intensivstation. Da geht es nicht darum, was können wir und was können wir uns leisten, sondern da geht es mehr um die Debatte, was könnten wir leisten und was ist medizinethisch sinnvoll. Das heißt, da ist ja die Frage, aber der Inhalt ist am Ende ja der gleiche. Und ich glaube, da müssen wir einfach ganz viel kommunizieren mit den Versicherten, mit den Patienten. Und es geht am Ende immer um die Lebensqualität. Und das muss ich jeden Tag auf der Intensivstation machen. Nicht alles, was wir jetzt medizinisch machen könnten, ist wirklich auch sinnvoll. Wie ist die Lebensqualität danach? Und dafür müssen wir Aufklärungskampagnen machen. Da müssen wir viel sprechen, damit von allen Seiten da Verständnis für aufgebracht wird. Und wenn wir das nicht besprechen und das grundsätzlich, jetzt wenn wir wieder von der Intensivstation wegkommen, sondern aufs Gesundheitssystem gucken, was wäre machbar, was können wir uns leisten? Wenn wir das nicht aktiv machen, dann finde ich, wird es unethisch, denn dann wird es zufällig passieren. Und ich bin auch kein Fan davon, wie das manche andere Länder machen, zu sagen, okay, du bist jetzt 70, du kriegst keine Hüfte mehr, sondern ich würde das lieber nach ethischen Aspekten individuell entscheiden, wie ist die Lebensqualität. Denn es gibt natürlich Menschen, die haben mit 80 noch eine sehr, sehr hohe Lebensqualität. Und da macht es natürlich Sinn, noch medizinische Leistungen zu machen, die bei jemandem, der 70 ist, vielleicht medizinisch, ethisch nicht mehr sinnvoll sind.
Mal zum Thema Notfallmedizin. Wird ja auch aktuell viel diskutiert. Wie geht man damit um, wenn Menschen wegen mehr oder weniger Lappalien einen Rettungswagen rufen, obwohl es halt eigentlich quasi nicht notwendig wäre, und B, Menschen zum Beispiel oft in die Notaufnahme kommen, obwohl sie mit ihrem Problem eigentlich zum Hausarzt gehen müssten oder beziehungsweise es einfach kein Problem für die Notaufnahme ist. Ist ja was häufig passiert. Und da gibt es natürlich so ein bisschen die Debatte, sollte man da jetzt irgendwie extra Beiträge von den Leuten einfordern, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, dass sie einen Rettungswagen gerufen haben oder in die Notaufnahme gekommen sind. Wie hoch sollte dieser Beitrag sein? Wer entscheidet überhaupt, was notwendig ist und was nicht notwendig ist? Also das ist so eine ganz große Debatte. Haben Sie sich dazu mal Gedanken gemacht?
Ja, da müssen wir uns natürlich täglich Gedanken zu machen. Und ich würde da die Schuldfrage so ein bisschen von den Patienten wegnehmen wollen, weil ich glaube, dass es ein systemisches Problem ist. Die Frage ist ja immer, wenn ein Patient Freitagabend mit Rückenschmerzen in die Notaufnahme kommt, dann natürlich nicht, weil er Langeweile hat, sondern weil das dann die Struktur ist, die für ihn verfügbar ist. Vielleicht wohnt er in der Nähe und die nächste Praxis wäre eine halbe Stunde mit dem Bus. Es gibt aber noch Angehörige, die zu Hause versorgt werden müssen. Und das kann er gerade in Anspruch nehmen. Und dass wir uns dann anmaßen zu sagen, hey, das ist gar kein Notfall, finde ich schon nicht richtig, weil für den Patient ist es in dem Moment ein Notfall. Das heißt, die Definition des Notfalls ist natürlich aus medizinischer Sicht ein anderer als aus persönlicher des Patienten. Und deswegen müssen wir, glaube ich, vor dem Krankenhaus ansetzen und da die Strukturen für eine Versorgung von nicht lebensbedrohlichen Notfällen verbessern und das entsprechend natürlich dann auch wieder kommunizieren und schulen. Denn da wird ja angefangen, gute Strukturen aufzubauen, die sind aber nicht allen bekannt. Wir hier im EVK Mettmann haben jetzt gerade das Glück, dass vor 2 Monaten eine KV-Notfallpraxis hier ins Krankenhaus gekommen ist. Denn das heißt, das ist ein System, wo im Prinzip die Patienten, die offensichtlich nicht lebensbedrohlich erkrankt sind, erstmal in die KV-Notfallpraxis gehen. Die ist hier im evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Da werden die Patienten gesehen. Ist es kein lebensbedrohlicher Notfall oder ist es kein Notfall, der zu einer stationären Versorgung führt, können sie wirklich in diesem schönen, schmalen, ambulanten Setting verbleiben, von da nach Hause gehen. Sind sie schwer erkrankt, dann gehen sie im Prinzip ein paar Türen weiter und sind sofort in der zentralen Notaufnahme und werden da in die stationäre Versorgung überführt. Das heißt, das führt genau zu einer Selektion, die wir brauchen, wo das Krankenhaus tatsächlich nur für die stationären oder lebensbedrohlichen Notfälle zuständig ist. Und das reduziert natürlich in beiden Bereichen auch die Wartezeit und erhöht die Qualität für die Patienten. Und das müssten wir konsequenter und flächendeckender umsetzen.
Bei all den Konfliktthemen, die es so im Gesundheitsbereich gerade auf Patientenseite gibt, die wir jetzt eben auch so ein bisschen besprochen haben, stelle ich mir auch oft die Frage, welchen Einfluss hat das funktionierende oder auch manchmal nicht funktionierende Gesundheitssystem eigentlich auf das Vertrauen in Staat, in Demokratie, in unser System? Und da habe ich schon oft das Gefühl, dass wenn Leute sich aufregen, dass A, sie viel Krankenkassenbeiträge zahlen müssen und B, ewig auf einen Termin warten müssen oder dann, was ja auch vorkommen soll, medizinisch schlecht behandelt werden oder auch persönlich schlecht behandelt werden, dass Leute dann enttäuscht sind. Also und diese Enttäuschung vielleicht an die Person vor Ort, klar, aber vor allem auch eine Enttäuschung ins System. Das ist so ähnlich wie wenn sie zum dritten Mal ewig in der Kälte am Gleis stehen, weil der Zug nicht kommt. Das ist auch irgendwie ein Infrastrukturproblem. Und ich mache mir da schon den Gedanken, dass die Leute auch dadurch Vertrauen verlieren und eher das Misstrauen wächst. Wie sehen Sie das, Frau Girandi?
Ja, das ist so. Also prinzipiell müssen wir ja sagen, die Gesundheit ist das höchste Gut. Und wenn diese nicht da ist, dann ist ja auch alles andere irrelevant. Deshalb ist die Gesundheitsversorgung natürlich auf Seite der Bevölkerung auch immer ein Thema der Emotionen. Also es betrifft dann entweder einen wirklich sehr engen Kreis oder einen selbst. Und die Konsequenzen sind dann tatsächlich sehr weitreichend und sehr persönlich. Von daher ist natürlich, wenn es da zu Problemen kommt, dann tangiert es einen oder dann tangiert es uns alle, um es mal so zu definieren. Prinzipiell ja, muss ich einfach sagen, dass wir zuletzt tatsächlich viele akute Themen, die definitiv auch zu lösen sind, angehen, die Gesundheitsversorgung oftmals aber so ein bisschen hinten ansteht. Es ist ein komplexes Thema, es ist ein emotionales Thema und es ist ein schwieriges Thema, weil wir halt auch uns mit ethischen Fragestellungen auseinandersetzen müssen. Aber, und da muss ich Herrn Dr. Hofer tatsächlich auch zustimmen, es darf nicht letztendlich am Patienten ausgetragen werden. Und das passiert gerade. Es passiert in der Art, dass das System sozusagen, auch wenn gesagt wird, dass die Kosten immer steigen, Geld aus dem System genommen wird, viele Dinge halt eben nicht mehr bezahlt werden können. Und das führt natürlich zu Kürzungen in allen Bereichen. Und diese Kürzungen, die erlebt der Patient, aber diese werden nicht offen kommuniziert. Und deshalb ist da schon die Politik gefragt, auch die Gesundheitsversorgung immer im Fokus zu haben und zumindest, wenn es wirtschaftlich nicht möglich ist, da die Transparenz zu schaffen und das halt auch offen zu kommunizieren, dass man dann halt sagt, naja, gewisse Dinge, wie eben gesagt, öffentliche Debatte, können wir uns nicht mehr leisten, dürfen wir vielleicht nicht mehr anbieten oder nicht mehr so, wie es bisher ist, vielleicht nicht radikal sozusagen aus dem System nehmen, aber punktuell vielleicht verändern. Und da müssen wir hin, denn ansonsten führen wir, wie gesagt, doch eine, oder gehen wir in eine gefährliche Entwicklung.
Mhm. Ich habe ganz oft schon das Gespräch geführt, jetzt wo Krankenhäuser zum Beispiel hier in der Region geschlossen wurden, dass Patienten, die früher oft an diese Krankenhäuser angebunden waren, das natürlich für die auch ein emotionales Thema ist. Beispiel auch zum Beispiel, also das Krankenhaus in Solingen, die Lukas-Klinik, wo ich geboren wurde, das gibt es nicht mehr. Und ich gehe da manchmal lang, ich spaziere da manchmal lang und denke mir so, ah, schade, irgendwie, ich habe da auch mal Pflegepraktikum damals gemacht. Also eigentlich gute Zeit da gehabt, irgendwie war so nah, war schön. Das ist natürlich dann erstmal, auch wenn man dann gesamtgesellschaftlich den Sinn, die Rationalität dahinter sieht, denkt man erstmal emotional, oh Mann, irgendwie blöd. Herr Hofer, haben Sie zu dem Thema noch Gedanken, was wir gerade diskutiert haben?
Ja, ich verstehe den Gedankengang, den Sie gerade geschildert haben, total und verstehe auch dann daraus resultierende Ängste von Versicherten, die dann irgendwann Patienten werden, weil sie sagen, Moment, wir hatten hier das Krankenhaus, da war immer eine Notaufnahme, konnte ich immer hin. Das heißt, es darf vielleicht auch nicht immer entweder oder sein, sondern in sehr ländlichen Regionen, wo Krankenhäuser schließen, muss man eine gewisse Notfallversorgung natürlich vor Ort halten, dass die Patienten die Sicherheit haben, wenn ich einen Notfall habe, bin ich gut versorgt, dann gehe ich in ein Notfallzentrum, wie auch immer man es nennt, aber da ist nicht ein Krankenhaus angegliedert, sondern die entscheiden, das können wir hausärztlich ambulant versorgen oder von hier geht es ganz, ganz schnell in den nächsten großen Versorger. Ich glaube, diese Angst, dass es zu einer notfallmäßigen Unterversorgung in gewissen Gebieten dann kommen könnte, die müssen wir einfach durch gute Strukturen und durch gute Kommunikation den Patienten einfach nehmen.
Ich will mich jetzt mal so langsam in Richtung Ende bewegen. Daher vielleicht nochmal an Sie die kleine, aber wichtige Frage, grob. wo sich denn so die Medizin, die moderne Medizin in Zukunft hin entwickelt? Ist natürlich ein Thema für eine ganze Podcast-Episode, aber ja, erstmal so quasi die Trends, die Sie da sehen oder Sie vielleicht auch wünschen.
Also ich wünsche mir natürlich immer eine Fokussierung auf den Patienten. Das heißt, ich wünsche mir Entbürokratisierung. Das heißt nicht, dass wir weniger dokumentieren, sondern dass wir einfach Hilfen bekommen. Ich hatte es eben schon angesprochen, da gibt es tolle KI-Modelle, die im Prinzip während der Visite mitschreiben und die Dokumentation dann schon machen. Das heißt, ich würde mir insbesondere wünschen, dass dem medizinischen Fachpersonal, der Pflege und den Ärzten, dass im Prinzip die Dokumentation, dass es da Unterstützungssysteme gibt und dass wir da vielleicht noch gefördert werden, dass da Hemmschuhe abgebaut werden, wie Schnittstellen, wie Deadlines, wo dann solche KI-Projekte umgesetzt werden müssen, sonst werden sie nicht finanziert, dass wir dann eine bessere Hilfe bekommen und dass wir dann wieder viel mehr Zeit für den Patienten haben, die wir brauchen, um die medizinische Qualität hochzuhalten, die wir noch mehr brauchen, wenn wir noch mehr Patienten haben und noch weniger Fachkräfte. Das auf der einen Seite, dass es wirklich auch noch wieder mehr um die medizinische und auch menschliche Zuwendung geht, denn das verlieren wir manchmal aus dem Fokus. Ich habe aber die große Hoffnung, dass die Qualität durch Einsatz der KI und durch besseres Wissen, durch sinnvollere Entscheidungssysteme doch nochmal deutlich steigt und dass natürlich dann am Ende die Kombination aus ausreichend oder noch mehr menschlicher Zuwendung plus einer wirklich hochwertigen qualitativen Medizin, da sehe ich schon die Entwicklung in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, bezüglich der medizinischen Entwicklung bin ich absolut positiv gestimmt und glaube, dass wir da noch vielen Patienten häufig helfen können.
Frau Hirandi, auch an Sie so ein bisschen die Frage, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt und vor allem, wie sich das EVK Mettmann auch in Zukunft weiterentwickelt.
Also ich hoffe natürlich, dass sich das Krankenhaus weiter gut entwickelt. Wir wachsen ja und dass wir den Herausforderungen weiterhin gut begegnen können. Ich wünsche mir einfach mehr Vertrauen, Vertrauen in die Krankenhäuser, Vertrauen in der Zusammenarbeit mit uns als Leistungserbringer. Und bei allen wirtschaftlichen Herausforderungen, bei allen Dingen, die wir gerade erleben, ist, glaube ich, wäre es sehr wichtig, dass wir diese Empathie und die emotionale Bindung, die wir zwischen Pflege, Medizin und Patient haben, noch weiter ausbauen können und dass die halt nicht verloren geht. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben gerade über Babyboomer gesprochen, wir haben über die Demografie gesprochen, Fachkräftemangel, aber die Menschen, die zu uns kommen, sind ja oft auch sehr einsam und letztendlich auch hilflos. Und wenn wir da nicht die Zeit bekommen, Zeit für das Wesentliche, und Medizin heißt für mich halt auch der emotionale Kontakt oder zumindest die Kommunikation mit dem Patienten, dann geht uns da wirklich unser höchstes Gut, wie eben gesagt, dann doch ein Stück weit verloren.
Mhm. Zum Ende hin, haben Sie jetzt noch Themen oder Punkte im Kopf, die Sie unbedingt noch loswerden wollen, wo Sie die ganze Zeit denken, Mann, warum fragt er das nicht?
Ja, also ich würde sagen, wenn man über das Gesundheitswesen spricht, dann wird man natürlich dort oder die Gedanken kreisen und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man ansprechen kann, die wirklich ganze Podcast-Folgen füllen. Ich glaube, darum geht's aber nicht. Wir haben hier hoffentlich einen kleinen Einblick geben können, was unsere tägliche Arbeit ist und wie wir miteinander agieren. Ich bin froh, dass ich Herrn Dr. Hofer wirklich als ärztlichen Direktor an der Seite habe und dass wir hier auch als Team agieren. Auch wenn wir immer mehr Herausforderungen bekommen, macht das ja letztendlich die Arbeit aus. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wir verbringen hier sehr, sehr viel Zeit. Und die Zeit, es gibt Momente, die nicht immer schön sind, aber solange man das mit Menschen verbringen kann, die wirklich alle den gleichen Fokus haben und die gleiche Zielrichtung, macht es halt auch Spaß. Und auf der menschlichen Ebene kann ich nur sagen, habe ich wirklich eine sehr tolle Betriebsleitung und auch sonst ein sehr schönes Team.
Mhm. Haben Sie noch was zum Schluss?
Ich würde gerne noch mal ein bisschen Werbung oder ein Plädoyer für den medizinischen Beruf einfach machen, weil es ist diese Kombination aus Naturwissenschaft und angewandt an den Patienten, an den Menschen, finde ich persönlich wahnsinnig faszinierend und bei allen Drücken, die wir haben und bei allen Priorisierungen, die wir vielleicht in Zukunft fällen müssen, schlägt uns immer noch wahnsinnig viel Dankbarkeit zurück. Und diese Dankbarkeit trifft natürlich die Pflege in einem hohen Maße zurecht, aber auch das ärztliche Personal. Und ich kann da nur Werbung für machen, dass das ein toller Bereich ist, dass es sich lohnt zu überlegen, da reinzugehen, weil man eben am höchsten Gut der Menschen arbeiten darf und ganz, ganz viel Tolles verrichten darf und mir das eine wahnsinnig hohe Zufriedenheit gibt. Und ich bin mir auch sicher, dass das in Zukunft auch noch so bleiben wird.
Das klingt gut. Das war Deutschland, deine Demokratie, heute im IVK Mettmann. Wir haben gesprochen mit der Geschäftsführerin, Frau Jessica Irandi, und dem ersten Direktor, Herr Dr. Oliver Hofer. Vielen Dank Ihnen beiden.
Herzlichen Danke. Dank auch von unserer Seite.